Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Zwei afghanische Kinder lernen wir heute kennen, Soraya und Tarek, und wir begleiten sie auf ihrer lebensgefährlichen Flucht nach Europa über die Berge und über das Meer. So heißt der neue Roman von Dirk Reinhardt, dem vielfach ausgezeichneten Jugendbuchautor. Er ist unser Gast in dieser Lesart. Zuvor gibt es einen schönen Literaturpreis auch für tolle andere Jugendliteratur. Gestern war ein schönes literarisches Fest im edlen Schloss Blutenburg im Münchner Westen. Da wurde nämlich der James-Krys-Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur verliehen. Und zwar an die schwedische Autorin Frida Nilsson und ihre deutsche Übersetzerin Friederike Buchinger. Eine Ausnahmeerscheinung der modernen Kinderliteratur sei Frida Nilsson, so die Jury in ihrer Begründung für den Preis. Einzigartig, mit einem wunderbar lakonischen Humor seien ihre Bücher erzählt. Andi Hörmann war gestern Abend für uns bei der Feier dabei und hat Frida Nilsson auch gern zugehört.
Wenn sie dir einen Preis verleihen, fühlst du dich natürlich geehrt, aber auch etwas beängstigt. Ob sie nicht doch noch feststellen, dass sie damit einen Fehler gemacht haben und sie mit dem Preis nicht doch besser jemand anderen auszeichnen hätten sollen.
Bescheiden und etwas keck gibt sich die James-Krys-Preisträgerin 2019.
My name is Frida Nilsson. I come from Sweden. And I write for children.
Bescheiden sitzt Frida Nilsson auch unter einer Buche, im kleinen Schwarzen, Sandalen und Hornbrille, im Innenhof vom Schloss Blutenburg in München. Mit seinen kleinen Spitztürmen in pittoresker Spätgotik, Sitz der Internationalen Jugendbibliothek. Ein lauer Sommerabend, kurz vor der Preisverleihung. Frida Nilsson wirkt gelassen und packt aus. Ein gutes Kinderbuch muss eine Stimme haben.
It's like I decide.
Für mich entscheidet sich das immer ganz schnell, ob das Buch eine Stimme hat, die zu mir spricht. Es muss persönlich sein, so persönlich wie eben eine Person. Und diese Stimme ist für mich eine Art heilige Dreifaltigkeit. Da ist die Stimme des Protagonisten, die des Autors und auch die der Geschichte selbst. Ich kann das nicht besser erklären, aber wenn ein Buch das hat, dann bin ich interessiert bis zur letzten Seite.
Frida Nilsson, 1979 geboren, hat selbst zwei Kinder und entdeckt über die Theaterpädagogik ihr Talent als Kinderbuchautorin. Ihr Vater war Theaterautor und sie selbst gibt nach ihrer Schulzeit zunächst Theaterkurse für Kinder. 2004 veröffentlicht Nilsson ihr erstes Kinderbuch auf Schwedisch. Seither sind ein Dutzend Bücher von ihr erschienen. Ein Jahr nach ihrem Debüt erscheint das erste von bisher vier Büchern ihrer sogenannten Hedwig-Serie. Um ein kleines Mädchen, das im ersten Band in die erste Klasse kommt.
Hedwig ist großartig, Hedwig macht einfach Spaß.
Schwärmt die Übersetzerin Friederike Buchinger, die für ihre Arbeit an den Texten von Frida Nilsson ebenfalls den James-Krys-Preis erhält.
War so eine Freude, an diesen Büchern zu arbeiten, einfach nur, weil man die Figuren liebt und weil die Geschichten einfach so fließen und es sehr, sehr viel Spaß macht, einfach mit der Sprache zu arbeiten und mit diesen Figuren, denen dann auf Deutsch das Leben einzuhauchen. Das ist toll.
Hedwig gefällt es in der Schule. Der Lehrer bringt ihnen jeden Tag neue Sachen bei und schon bald hängen die senfgelben Wände voller bunter Zeichnungen.
In den Hedwig-Geschichten verbindet sich kindliche Neugier und die leise Ahnung von dem aufziehenden Ernst der Erwachsenenwelt. Beides steckt in der Hörbuchfassung in der nie erwachsen werdenden Stimme von Heike Makatsch.
Es sind erst ein paar Wochen des Schuljahres vergangen, aber der Lehrer sieht jetzt schon ein bisschen müde aus. Sie haben Erdkunde. In dieser Stunde wollen sie über die Provinz Schonen reden. Der Lehrer erzählt von seinen Wohnwagenferien in Skarnör und zeigt ihnen Fotos von langen Sandstränden. Auf jedem Bild liegt die Frau des Lehrers und sieht aus wie eine kleine Wurst im Bikini.
Lakonisch und humorvoll erzählt Frida Nilsson von einer Kinder in der Erwachsenenwelt und wie dabei die Grenzen verschwimmen. Auch in den Genres ihrer Geschichten sind die Übergänge fließend. Mal ist es eine Krimi-Fabel wie mit Die maskierte Makrone auf der Jagd nach dem Feuerteufel. Mal ein abenteuerlicher Märchenroman wie mit Siri und die Eismeerpiraten. Oder ihr jüngster Jugendroman aus dem Sommer 2019, Sassia und das Reich jenseits des Meeres. Kindheit in einer Welt der Selbstoptimierung.
Why are the parents
Warum drängen die Eltern ihre Kinder so? Warum wollen sie immer, dass sie einen Schritt weitermachen? Warum drängen sie immer so sehr in Richtung Erwachsenwerden? Und warum ist es so schwer, nur das einfache Spielen wertzuschätzen? Das waren die Fragen, die ich anfing, mir selber zu stellen, als ich meine eigenen Kinder bekam.
Bei der Verleihung des James Grisp-Preis 2019 ist das das große Thema: Kind sein und Kind bleiben, im Sinne von Mensch sein und Mensch bleiben. Ihre eigenen Kinder drängt sie jedenfalls nicht, liest ihnen jeden Abend etwas vor, seit kurzem auch ihre eigenen Bücher.
Ich versuche, Ihnen ein Buch schmackhaft zu machen. Wollt ihr das mal lesen? Das habe ich geschrieben. Dann schauen Sie sich das Cover an und sagen, naja, vielleicht oder das dann nicht.
So kann es auch einer Bestseller-Autorin gehen. Die schwedische Schriftstellerin Frida Nilsson. Sie hat gestern in München den James-Chris-Krüss-Preis erhalten. Und für uns hat Andi Hörmann die Veranstaltung besucht. Mit Train Kids hat Dirk Reinhardt einen mehrfach preisgekrönten Jugendroman geschrieben, in dem drei Jugendliche aus Guatemala halsbrecherisch in die USA fliehen. Jetzt quälen wir uns unter Lebensgefahr mit Soraya und Tarek durch das afghanische Gebirge, sitzen dann buchstäblich in einem lecken Flüchtlingsboot mit den zwei jungen Helden im neuen Roman von Dirk Reinhardt über die Berge und über das Meer. Dirk Reinhardt ist im Studio. Guten Tag.
Tag, Herr Scholl.
Wer sind denn diese zwei, Soraya und Tarek?
Ja, das sind zwei Jugendliche aus Afghanistan. Die Soraya ist 14 und die hat so ein ganz besonderes Schicksal, das aber tatsächlich auch einige afghanische Mädchen mit ihr teilen. Sie ist nämlich, obwohl ein Mädchen, wie ein Junge aufgewachsen, ja, sozusagen um die Schande, in Anführungszeichen Schande, ihrer Familie zu tilgen, keinen Sohn bekommen zu haben, wächst wie ein Junge auf, geht auch mit den Jungen zur Schule. Und das wird ihr so ein bisschen dann zum Verhängnis, denn die Taliban in Afghanistan, die sehen es gar nicht gerne, wenn Mädchen zur Schule gehen, sie bekommt Morddrohungen und ihr Vater beschließt dann schweren Herzens, sie zu ihrem eigenen Schutz fortzuschicken, und zwar in die Türkei, wo sie dort zur Schule gehen soll.
Und ähnlich konfliktbeladen leider muss Tarek irgendwann dieser Zukunft ins Auge sehen. Wer ist denn Tarek?
Ja, der Tarek, der kommt aus einer Nomadenfamilie, also der zieht mit seiner Familie und mit ihren Schafen und Herden so durchs Land in Afghanistan. Die Nomaden dort heißen Kutschi. Die Nomaden haben sehr stark zu leiden, erstens unter den Minen, die noch im Land vergraben sind. Seit fast 40 Jahren Krieg in Afghanistan. Man schätzt, knapp 10 Millionen Minen sind noch scharf im Land vergraben. Da haben die Nomaden besonders stark darunter zu leiden mit ihren Herden. Und zweitens unter dem Klimawandel. Ja, der lässt die Flüsse verdorren, die Weideflächen versiegen, die Tiere finden immer weniger zu fressen, die Herde wird immer kleiner. Und so kommt dann der Vater vom Tarek zu dem Entschluss, dass nur sein ältester Sohn, der Ashkan, die Nomadentradition fortsetzen soll. Der Tarek soll ebenfalls nach Westen gehen, allerdings in dem Fall nicht in die Türkei, sondern nach Deutschland, wo ein Onkel von ihm lebt. Und soll sich da Arbeit suchen und von da die Familie unterstützen.
Das sind die zwei Helden erstmal. Wir lernen ihre Welt im ersten Teil des Romans kennen. Sie beschreiben also das Milieu von Soraya und Asamia. Das ist ihr Jungenname.
Genau,
ihr Jungenname. Und Tarek, das beschreiben Sie sehr detailliert, Herr Reinhardt. Für die Train Kids weiß man, dass Sie selber ja in Mexiko recherchiert haben.
Ja.
Nach Afghanistan reist es sich nicht so leicht. Wie haben Sie denn für diesen Roman Ihr Material zusammenbekommen und sozusagen auch ja, die richtige Atmosphäre herstellen können?
Naja, ich hatte durchaus am Anfang ein bisschen überlegt, ob es Sinn macht, nach Afghanistan zu fahren, aber davon bin ich wirklich recht schnell abgekommen. Erstens aufgrund des Krieges, man kann sich einfach nicht frei bewegen, man hätte Aufpasser, dann reden die Leute aber nicht frei. Zweitens kann ich die Sprache nicht und drittens hätte ich da eben auch nur mit Leuten sprechen können, die Fluchterfahrung selbst noch nicht gemacht haben. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit jungen Afghanen zu sprechen, die schon hier in Deutschland sind. Und da hat mir sehr viel geholfen, die vielen Lesungen mit den Train Kids. Der Roman ist viel Schullektüre geworden in Deutschland. Das heißt, da bin ich viel unterwegs an den Schulen. Schon über 700 Lesungen habe ich damit gemacht in den letzten Jahren. Und da sind eben an vielen Schulen sogenannte Willkommensklassen, wo Flüchtlinge, jugendliche Flüchtlinge erstmal Deutsch lernen, bevor sie in die Regelklassen gehen. Und da sind fast immer auch Jugendliche aus Afghanistan dabei. Und mit denen habe ich gesprochen, sofern sie bereit waren, über ihr Schicksal da so ein bisschen etwas zu erzählen. Und deren Berichte sind dann zu einer ganz wichtigen Grundlage hier für diesen Roman geworden.
Warum ist das Thema Ihrer Ansicht nach gerade für Jugendliche so wichtig, Herr Reinhardt?
Naja, ich denke, Flucht, Migration, das ist, ja, man kann sicher sagen, ein Megathema unserer Zeit. Und viele haben eben auch Jugendliche darunter zu leiden. Und ich denke, ja, die Jugendlichen von heute, das sind auch die, die in kommenden Jahrzehnten das Sagen haben werden und auch irgendwann an ja, wichtigen Entscheidungsstellen sitzen. Und da finde ich es einfach wichtig, die auch auf diesem Wege dafür zu sensibilisieren. Ja, ich sag mal so, über die normalen Medien bekommt man das Thema eher so ein bisschen von außen mit. Also man erfährt, wie viele Jugendliche unterwegs sind. Vielleicht erfährt man auch die Zahl der Todesopfer. Das sind aber zunächst mal nur Zahlen. Und in so einem Jugendroman, da kann man die ganz hautnah in ihren Gedanken und Gefühlen beschreiben. Und da bekommen die Jugendlichen das viel besser mit, was eigentlich dazugehört, seine Heimat zu verlassen, ganz alleine in diesem Fall. Sich auf den Weg zu machen in ein Land, das man nicht kennt, dessen Sprache man nicht spricht. Also mit welchen Gefühlen, Ängsten und Sorgen das verbunden ist, das kann man in so einem Roman einfach sehr gut vermitteln. Und dann bekommen die einfach auch von ihrer politischen Einstellung her nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Sache.
Bei der Flucht, da müssen Soraya und Tarek Gewalt in den verschiedensten Formen erleben, durchleiden. Wie realistisch kann und soll man ja in einem Jugendbuch da sein? Wie haben Sie diese Frage für sich beantwortet?
Also da muss man sehr vorsichtig sein, denn das ist ja ein Buch, das schon ab 12 oder 13 empfohlen wird. Und da muss man also gerade mit den Gewaltszenen eher zurückhaltend sein. Bei den Drain Kids hatte ich so gemacht, dass ich also sozusagen die schlimmsten Dinge in die Erzählungen eines der Protagonisten verlegt habe. Und hier bei Über die Berge und über das Meer, da habe ich versucht, das immer so ein bisschen auszutarieren, auch mit sehr poetischen Szenen, die darin vorkommen. Und es ist sicherlich so, dass man für Erwachsene ein solches Buch ja durchaus noch sehr viel härter schreiben würde. Aber ich denke, auch hier sind schon Erlebnisse drin, die sind ausgesprochen spannend, wenn es um die Überquerung der Berge geht, also ohne entsprechende Ausrüstung, wenn es um die Überquerung des Meeres geht, um die Erlebnisse mit Schleusern und so weiter. Aber es ist natürlich so, dass man als Jugendbuchautor, würde ich mal behaupten, eine noch größere Verantwortung für seine Leser und Leserinnen hat, denn als Autor für Erwachsene, da muss man schon immer sehr genau darauf achten, für welche Altersgruppe schreibt man und was kann man denen zumuten.
Zurzeit verschwindet das Thema der Flüchtlinge also immer mehr vom Buchmarkt auch, ja. Zurzeit ist es auch in der Öffentlichkeit nicht mehr so stark vertreten. Jetzt natürlich durch das Schicksal der Sea-Watch und durch die prominente Kapitänin, jetzt Frau Rakete, ist es plötzlich mal wieder in den Nachrichten. Aber da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, wie lange schon nichts mehr von Flüchtlingen berichtet wurde. Und bei den Büchern ist es ähnlich. So vor 2-3 Jahren, da gab es noch wirklich etliche Publikationen, also auf dem Sachbuchmarkt vor allem. Die Kinder- und Jugendbuchautoren und Autorinnen, die scheinen aber dran zu bleiben. Ja, also da ist das Thema doch wirklich auch stark vertreten. Sehen Sie das auch so?
Das kann man schon sagen. Also das ist seit einigen Jahren sehr stark vertreten durch unsere Ereignisse hier 2015. Das ist natürlich noch sehr verstärkt worden. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass das aus dem Jugendbuchsektor verschwindet. Es ist auch so, dass der Jugendbuchsektor ist durchaus sehr politisch. Also zum Teil vielleicht fast noch politischer als die Erwachsenenbelletristik. Das kann man inzwischen schon so sagen. Und das ganze Thema Fluchtmigration ist ja auch eines, das, selbst wenn es im Moment vielleicht ein bisschen von anderen Themen wie Klimawandel oder so weiter aus dem Blickwinkel verdrängt worden ist, das bleibt uns ja, und zwar über viele Jahrzehnte. Ja, es gibt ja niemanden, der für das Thema eine einfache Lösung hätte. Es gibt immer mal wieder Politiker, die kommen, die behaupten, sie hätten eine einfache Lösung. Ja, dann sagt der Trump, ja, ist doch einfach, ich baue da die Mauer. Sind das Problem los? Oder die AfD sagt, wir schicken sie alle zurück nach Afrika in irgendwelche Länder, in irgendwelche Lager in der Wüste. Ja, aber so löst man ja kein Problem. Das wird ja wieder hochkommen, das ist ja gar keine Frage.
Wie empfinden Sie da eigentlich als Jugendbuchautor Ihre Situation? Ich meine, es herrscht in Deutschland ja doch immer noch so eine starke Trennung von der sogenannten Erwachsenenliteratur. Erleben Sie das auch so auf diese Weise?
Also ich würde sagen, es ist in den letzten 10, 20 Jahren etwas weniger geworden. Also manchmal ist es schon noch so, dass Leute auch zu mir kommen und sagen, schreiben Sie nur für Kinder und Jugendliche oder schreiben Sie auch für andere. Und so ein bisschen der Tonfall lässt dann raushören, Sie meinen damit, schreiben Sie nicht endlich auch mal was Richtiges. So, ja. Aber das ist eher seltener geworden. Also die Jugendliteratur benutzt inzwischen im Grunde auch alle literarischen Techniken, die es in der Erwachsenenliteratur auch gibt. Also es ist qualitativ einfach sehr hochwertig geworden die letzten Jahrzehnte. Das hat sich dann schon, also bei Leuten, die sich auskennen, herumgesprochen. Mhm. Also die Vorbehalte sind geringer geworden. Noch nicht ganz ausgestorben allerdings.
Sie haben schon von Ihren vielen Lesungen aus den Train Kids in den letzten Jahren gelesen. Ich vermute mal, dass jetzt bei Über Berge und Über das Meer, dass ähnlich viele Auftritte in nächster Zukunft Sie zu erwarten haben. Gestern haben Sie erzählt, hätten Sie in der Schule in der Nähe von Münster gelesen, mhm, aus den Train Kids. Wie war das denn? Wie haben denn die jungen Leserinnen und Leser reagiert?
Also das ist für mich eigentlich immer sehr schön zu sehen, dass die sich für dieses Thema wahnsinnig interessieren. Ich war letzte Woche auch an einer Schule, zum Beispiel in Baden-Württemberg, in einem kleineren Ort namens Rheinau. Dort haben die Schüler auch das Buch gelesen. Im Unterricht an der Schule gibt es einen Literaturkurs mit ungefähr 20 Schülern und Schülerinnen. Und die machen jedes Jahr eine Theateraufführung und wählen sich das Thema selbst und haben halt in diesem Jahr die Train Kids gewählt, also ein eigenes Theaterstück dazu geschrieben. Und das auch selbst einstudiert, auch die Kostüme und Requisiten und so weiter selbst gemacht, führen das dann auf. Heute Abend ist die Premiere, morgen Abend nochmal in der Stadthalle, dort in Rheinau.
Ja, das ist aber toll für ein Autor wie Sie, oder?
Ja, das ist wunderbar. Ich habe dann die jungen Schauspieler auch selbst kennengelernt, habe sie gefragt, Mensch, welche Rolle spielst du und ja, wie hast du dich da so reingedacht und reingefühlt? Und die wollten natürlich auch noch viel wissen, ja, wie haben sie sich die Figur so vorgestellt? Spiele ich die richtig? Mhm. Ich habe ihnen dann immer gesagt, du sollst die so spielen, wie du die spielen willst. Du spielst die nicht richtig oder falsch, ja. Mhm. An sowas sieht man einfach, die lesen nicht nur Fantasy, ja. Die können sich auch für solche realistischen Themen absolut begeistern.
Was interessiert die jungen Menschen da am meisten? Was ist so die häufigste Frage, die sie gestellt bekommen oder der Aspekt, der immer wieder eine Rolle spielt, vielleicht so nach einer Lesung?
Ja, also die fragen ganz viel danach bei den Train Kids, wie ich es geschafft habe, mit den jugendlichen Flüchtlingen in Kontakt zu kommen, als ich da selbst in Mexiko war. Ja, wie man das überhaupt so macht, wie man die trifft, wie man die findet, wie man es schafft, auch ein bisschen sie, ja, dass sie auch bereit sind, darüber zu sprechen. Also das interessiert die sehr viel. Die Jungs interessiert viel auch dann so, ob die Reise auch gefährlich war, ob ich da auch irgendwelche Probleme mit Banditen oder Polizisten gehabt hätte. Also das ist für die natürlich auch spannend. Also für die ist eindrucksvoll zu sehen, dass man so ein Buch sich nicht nur im stillen Kämmerlein ausdenken kann, sondern man kann auch so eine echte Recherche machen. Wie ein Journalist im Grunde auch. Erstmal mit Leuten darüber sprechen und die ganzen Informationen zusammentragen. Das ist denen manchmal gar nicht so bewusst, dass das auch die Arbeit eines Autors sein kann. Und da fragen die auch wahnsinnig viel nach. Das finden die spannend.
Dirk Reinhardt, danke Ihnen für dieses Gespräch jetzt.
Ich danke.
Über die Berge und das Meer, so heißt der neue Roman von Dirk Reinhardt im Gerstenberg Verlag. Erschienen 320 Seiten, der Umfang 14,95 €. Der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Literatur aus Kanada steht jetzt auf unserem Programm von der Schriftstellerin Anne Carson. Sie ist Jahrgang 1950 und was man von ihr bislang auf Deutsch lesen konnte, das war schon immer ein bisschen speziell, denn Anne Carson hat ihren akademischen Beruf als Altphilologin, ihre Kenntnisse also der griechischen und lateinischen Antike stets für ihre Literatur fruchtbar gemacht. Dafür braucht es besondere Uhren und die hat für uns die Kritikerin Verena Aufermann gestellt. Sie ist im Studio mit Rot. Zwei Romanen in Versen von Anne Carson. Was lesen wir da, Frau Aufermann? Eine kanadische Ilias oder Odyssee?
Och, das ist gar nicht schlecht. Aber es stimmt natürlich nicht. Wir lesen eine Geschichte eines jungen Mannes. Wir lernen ihn kennen im Alter von 5. Er lebt mit seinem älteren Bruder und seiner Mutter zusammen. Klingt sehr einfach, wenn ich das so erzähle. Er heißt Geryon. Das ist der erste Verweis auf einen Mythos. Und er lebt also in einem kleinen Haus mit einem Bruder, wie ich es schon sagte, einem älteren Bruder, der ihn dann sexuell verführt, das muss ich sagen, weil das für den späteren Verlauf der Handlung von einiger Bedeutung ist. Es ist eine zärtliche Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die aber vollkommen kurzatmig sozusagen erzählt wird. Wir lernen das alles nur in kleinen Fetzen kennen. Und die Autorin Anne Carson legt Wert darauf, dass wir unser eigenes Gehirn benutzen, was ja in jedem Falle nicht ungünstig ist. Da sie Altphilologin ist, wie Sie sagten, liegt diesem Ganzen ein griechischer Mythos zugrunde. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Studium, das sollte eigentlich jeder machen. Dann hat man wirklich ein Gepäck, einen Riesenrucksack fürs Leben, aus dem man immer schöpfen kann. Und sie schöpft den Mythos von Herakles, dem tapferen, großen Herakles mit seinen 12 Heldentaten. Und die 10. Heldentat, um die es hier geht, in diesem Buch Rot von Ankarsen, ist die Heldentat, dass er einen gewissen Geryon, der auf einer roten Insel lebt, selbst ein rotes Monster ist. Und auf dieser roten Insel gibt es rote Rinder. Das wiederum bringt Herakles auf den Plan und er denkt, diese roten Rinder möchte ich haben, die muss ich haben, die muss ich erbeuten. Und was muss ich dafür tun? Ich muss Geryon ermorden. So ist der Mythos, der Urmythos. Dann gibt es einen griechischen Autor, von dem ich nichts wusste, das ist aber eine Schande, wie ich jetzt gelernt habe. Der heißt Stesicheros und der lebte 650 vor Christus, bezieht sich auf diesen Mythos und sagt aber zu sich selbst, lieber Dichter, das gefällt mir nicht, dass dieser Herakles immer siegt. Ich drehe den ganzen Mythos um und ich lasse Geryon siegen. Und das ist eigentlich die Grundidee, die diesem Roman innewohnt.
Aha. Moment, also wir haben den Herakles-Mythos sozusagen als Grundlage, ja. Dann diesen antiken Dichter, der diesen Mythos ja. dann wieder interpretiert. Und was macht denn jetzt?
Umdreht.
Oh gut, Sie merken schon, so ganz blickig sich.
Ja.
Und dann, was macht denn Ankarsen jetzt damit?
Ankarsen macht daraus eine Geschichte, in der ein Geryon die Hauptrolle spielt. Oder ein G, das ist der kleine Junge, den wir eben kennenlernen, als er 5 Jahre alt ist. Und beginnt mit 5 ein inneres Tagebuch zu schreiben. Und das ist, glaube ich, ihre Idee. Es gibt die innere Welt, das wissen wir, und es gibt die äußere Welt. Und diese innere und äußere Welt, wie sie sich zueinander verhalten, spiegelt Ankarsen in diesem Rot, in diesem Versroman.
Und das sind aber jetzt 2 Romane sogar.
Ja, ich würde sagen, das Wort Roman können wir eigentlich mal vergessen. Ich würde sagen, es sind einfach Verse.
Ein Epos? Ein Vers-Epos?
Das ist viel besser und viel richtiger.
Super.
Und zwar auch sehr unterschiedlich, die beiden Teile. Und den einen Teil, den zweiten Teil, den gab es sogar auch schon mal in Deutsch. Aber der erste Teil erzählt also ziemlich ausführlich die Jugend dieses Knaben mit seinem Bruder, mit seiner Mutter. Und dazwischen sind immer Verweise auf den Mythos eingestreut, wenn es nur die Farbe Rot ist. Oder wenn es nur der Kleine ist, der mit einem Monster spielt oder so. Aber es ist nicht der reine Realismus, wie es jetzt vielleicht klingen mag, sondern es ist immer ein doppelter Boden eingezogen, der uns sagt, wir leben zwar in einer Realität, aber über uns und neben uns und in uns ist auch immer ein Mythos.
Wir müssen das ja in Übersetzung lesen, Verena ja. Aufermann. Wie klingt das denn?
Das klingt sehr gut. Das ist eine Lyrikerin. Und ich, also soweit ich das beurteilen kann, hat sie Monströses geleistet für diese komplizierte Sprache. Denn Ankarsen ist... Also es ist jetzt keine leichte Lektüre, das möchte ich sagen. Es ist aber eine Lektüre voller Innenleben, voller Erfahrungswert und voller Überraschungen. Und Ankarsen hat eine assoziative Eleganz, die ich eigentlich selten getroffen habe. So. Ich habe das gelesen und nach 3 Tagen habe ich gesagt, jetzt hätte ich eigentlich große Lust, das nochmal zu lesen. Und wenn ich es nochmal gelesen habe, könnte ich mir vorstellen, es ist nicht genug.
Vielleicht auch das griechische Original, das irgendwann auftaucht, von Ankarsen geschrieben.
Ja, das kann auch sein, aber das Fragment, diese Umkehrung dieses Dichters, ist eben nur in Bruchstücken erhalten. Insofern hatte Ankarsen es leicht. Sie konnte mit ihrer eigenen Fantasie das Fragmentarische ausnutzen und ausfüllen.
Aber jetzt... Frau Offermann, sagt und irritiert. Das sagt. Nein, ich bin irritiert natürlich, aber auch fasziniert, weil ich es mir nicht so recht vorstellen kann. Und ich frage mich jetzt gerade, ob uns das jetzt auch etwas sagt oder uns etwas sagen soll. Oder soll man es einfach als eine seltene, literarisch kostbare Blüte, die man für ihre Schönheit bewundert, lesen? Oder so ist es auch eine intellektuell-akademische Grille einer Autorin, die halt ihr unmodisches, antikes Ding macht?
Alle Worte benutzt, die dafür zutreffend sind. Es gibt einen wunderbaren Satz und ich glaube, damit kann man es ganz gut erklären. Die Liebe ist die Pein der Liebe wert. Und ich glaube, die Liebe ist der Pein der Liebe wert, das zu lesen. Es ist eine gewisse Pein, aber es ist dabei auch ein großes Vergnügen und das Vergnügen besteht darin, dass man auch sehr viel Psychologie erfährt, wie in jedem Mythos, dass man eine Geschichte erfährt eines Jungen, das habe ich jetzt ganz vergessen, der wird dann später homosexuell und sein Freund heißt Herakles, also ist es voller Anspielungen und man hat auch große Lust, sich wieder mit dem griechischen Mythos zu beschäftigen. Und für mich war Ankarsen eine absolute und großartige literarische Entdeckung.
Dankeschön. Verena Offermann, Sie haben mich gewonnen über Rot. Die zwei Romane in Versen von Anne Carson hat uns Verena Aufermann vorgestellt. Jetzt auf Deutsch im S. Fischer Verlag erschienen, übersetzt von Antje Utler. 314 Seiten, kosten 24 €. Lesen Sie die Angaben, auch die Rezension von Verena Aufermann nach im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Sanja Prautsch, ich studiere Kommunikationsdesign in Wiesbaden. Und meine Buchempfehlung ist Sibylle Berg, Vielen Dank für das Leben. Es geht um eine Person, die zwischen den Geschlechtern lebt und ein Waisenkind ist und sich durchs Leben schlägt. Es hat mich direkt gefesselt. Sibylle Berg hat einen ganz eigenen Schreibstil, den ich sehr mag. Und es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, auch über mein eigenes Leben. Wie will ich leben? Mit was für Menschen möchte ich mich umgeben?
In Mainz hat Nadja Baschek in dieser Woche unsere Lesart-Straßenkritiker um sich versammeln. Dabei war auch Sonja Prautsch, die das Buch von Sibylle Berg gut fand. Vielen Dank für das Leben. Und wie immer am Freitag holen wir uns jetzt Lektüre-Tipps von den Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel. Und da telefonieren wir heute nach Baden-Württemberg, nach Freiburg, wo Tina Bolk zum Team der Jos Fritz Buchhandlung gehört. Guten Tag, Frau Bolk, willkommen.
Hallo.
Drei Empfehlungen wollen wir von Ihnen hören. Wir beginnen britisch mit der Autorin Deborah Levy und ihrem Buch »Was das Leben kostet«. Jeder Satz sei ein kleines Meisterwerk, hat der Londoner Telegraph geurteilt. Sehen Sie das auch so, Frau Bolk? Warum gefällt Ihnen dieses Buch so besonders?
Ja, das kann ich bestätigen. Vor allem, weil es ein sehr schmales Buch ist. Und wenn dann wirklich jeder Satz auch so eine Wucht hat, ist es quasi wie wenn man ein ganz dickes Buch liest. Wir hatten die Freude, an einem Büchertisch, den Büchertisch auszurichten von einer Lesung, die das Karl-Schurz-Haus hier organisiert hat, und haben die Frau Levy auch kennengelernt und waren wahnsinnig begeistert von ihr. Ist eine ganz faszinierende Frau. Dieses Buch, was wie gesagt sehr schmal ist, ist ein Teil einer sogenannten Living Autobiography. Das heißt, sie schreibt über ihr Leben, aber sie schreibt nicht rückblickend auf eine zu lang zurückliegende Zeit, sondern schreibt quasi, während sie diese Zeit erlebt. Und es geht eben um eine Phase in ihrem Leben, wo ziemlich viel in die Brüche geht. Ihre Ehe scheitert, ihre Mutter stirbt und sie muss mit ihren beiden Töchtern in London in eine ganz andere Gegend ziehen. Es geht viel um einfach, wie man das Leben plötzlich alleingestellt meistert. Es geht viel um Dinge und Gegenstände, die einem dabei als Frau helfen können. Sie schreibt viel zum Beispiel über ihr E-Bike oder über eine Gartenhütte, die sie von einer Freundin zur Verfügung gestellt bekommt zum Schreiben. Also man denkt manchmal auch ein bisschen an Virginia Woolf zum Beispiel, ein Zimmer für sich alleine, oder Margaret Duras oder Simone de Beauvoir. Das wird im Text auch manchmal erwähnt. Ja, es ist ein schmales Buch, was die Leserin selber sozusagen mit ihren eigenen Gedanken noch füllen kann. Das fand ich das Tolle.
Im Hoffmann und Campe Verlag ist das Buch von Deborah Levy auf Deutsch erschienen, »Was das Leben kostet«. Und wir bleiben ja zumindest titelmäßig im Ton, was man von hier aus sehen kann. So heißt Ihre nächste Empfehlung, Frau Bolk. Der Roman von Mariana Lecky war vor 2 Jahren schon ein Riesenbestseller. Sie legen ihn uns jetzt noch einmal ans Herz. Warum?
Weil das einfach bei uns in der Buchhandlung ein Buch ist, was wir immer empfehlen, wenn jemand ein schönes Buch, was gut geschrieben ist, haben will. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine pragmatische Herangehensweise von uns, aber das machen wir eben manchmal. Das ist ein Buch, was ich selber jetzt gar nicht gelesen habe, sondern eine Kollegin empfiehlt. Und das ist für uns quasi eben, wenn jemand kommt, der oder die viel um die Ohren hat und gerade so ein bisschen abschalten möchte, oder jemand, die viel Fachbücher gelesen hat für was auch immer und die sich jetzt mit einem schönen Buch belohnen will, dann empfehlen wir immer die Mariana Lecky, was man von hier aus sehen kann. Wir wissen, das ist ein gut geschriebenes Buch, was einen so ein bisschen entführen kann, vielleicht in eine andere, skurrile Welt. Also die Kundinnen müssen natürlich auch gerne skurrile Romane lesen. Also dann passt es einfach, und da haben wir jetzt einfach schon so wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen, dass das für uns so ein bisschen wie so ein interner Bestseller, also er ist natürlich auch externen Bestseller, aber bei uns im Laden wird es einfach unheimlich gern verkauft.
Was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky, der Roman ist im Dumont Verlag veröffentlicht. Und zum dritten nun ein Bilderbuch. Eine Graphic Novel der schwedischen Autorin Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt, so der Titel. Was ist denn das für eine Geschichte, Frau Bolk, die Sie anscheinend ja sehr beeindruckt hat?
Ja, das ist tatsächlich eine Graphic Novel über das weibliche Geschlechtsorgan. Und es ist auch der absolute Hit bei uns in der Buchhandlung. Wir haben eigentlich schon lange gedacht, dass es jetzt eigentlich alle Kundinnen und Kunden mal haben müssen. Aber wir verkaufen es dann trotzdem immer noch dreimal am Tag. Das ist eine Graphic Novel von einer schwedischen Comiczeichnerin. Und kein klassisches Aufklärungsbuch, sondern eine anarchische, emanzipatorische, feministische und auch zugleich sehr, sehr lustige Kulturgeschichte des weiblichen Geschlechtsorgans. Das ist also eines der wichtigsten Bücher in unserer feministischen Abteilung.
Und diese Graphic Novel von Liv Strömquist, die wird vom Avant Verlag herausgebracht. Alle genauen bibliografischen Angaben dieses Buches und der anderen zwei mit Seitenzahlen, Übersetzern und Preisen, die finden Sie gesammelt auf unserer Lesartseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur. Ja, und wir bedanken uns bei Tina Bolk von der Jos Fritz Buchhandlung in Freiburg. Schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen.
Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.